zeigt natürlich um 9. Moin alle, hallo, hallo am Video, hallo. Wir haben Besuch heute, hallo, herzlich willkommen. Da sind ein paar Leute zu Besuch aus einer Schule, 11. Klasse. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß. Wenn Sie Fragen haben, irgendwelche Anmerkungen machen wollen, gerne, immer los. Meine Studis machen das auch. Wenn Sie zwischendurch was nicht verstehen, ist nicht schlimm. Ab und zu verstehen wir auch nicht alle alles. Und die sind alle sehr nett. Also fühlen Sie sich willkommen. Viel Spaß heute in der Vorlesung. Und ich muss kurz den Kobold in meinem Kopf folgen, denn jedes Mal kommt diese Anzeige, dies scheint ein langes Dokument zu sein. Ja, stimmt. Und you don't know the half of it, because das ist ja nur das Kurzskript. Und sieh dir eine Zusammenfassung an. Wollen wir uns mal die Zusammenfassung ansehen? Ja. Bitte überprüfe, ach, da sie möglicherweise nicht immer korrekt sind, wäre ich nie drauf gekommen. Hä? Da ist nichts. Erste Schritte? Ich wollte jetzt die Zusammenfassung von meinem Skript sehen. Ich bin sehr enttäuscht. Dieses Dokument schnell verstehen. Oh, wollen wir uns das angucken? Na gut, dann mache ich... Okay, ja, erste Schritte. Wir sehen ja, was ansonsten passiert. Das heißt, es wird jetzt nicht langweilig und während da irgendein Quatsch erzählt wird, können wir uns Lemma 1022 angucken, wovon wir den Beweis heute fertig machen. Und wir nähern uns dem Ende von Kapitel 10. Wir haben unsere generalen Voraussetzungen, die wir jetzt immer so haben. V ist ein endlich erzeugter Vektorraum über K. Alpha ist unser Endomorphismus. Bla bla bla. Und in Lemma 1022 wollen wir zeigen, dass wenn wir einen alpha-zyklischen Teilraum haben und dann die Einschränkung von Alpha darauf betrachten, dass dann erstens das ein Endomorphismus von diesem Teilraum ist. Das ist nicht so überraschend, aber was viel wichtiger ist, charakteristisch ist, im Minimalplenum fallen zusammen. Ha, und ich sehe in Ihren freudigen Gesichtern, dass da jetzt irgendwas erzählt wird. Grundbegriff von Notation in der Mathematik, aha. Definition von Mengen, naja. Verwendung von Mengenklammern, sehr informativ, ja. Unterscheidung zwischen Definition und Gleichheit. Leere Menge wird mit G bezeichnet, ich habe keine Fragen mehr. Wir können ja später nochmal reingucken, aber jetzt würde ich sagen, konzentrieren wir uns wieder auf Lemma 1022. Aber stimmt, das ist Spaß, den ich noch nicht hatte. Ich habe noch nicht mir den Spaß gemacht, so ein Programm zu fragen, ob es mir eine Klausur entwerfen kann. Nach meinen Erfahrungen wird es dann viel zu einfach. Und die ganzen Lösungen werden schon miterklärt, und zwar ohne, dass ich gefragt habe. Na gut, nächstes Mal mehr dazu. Oh, jetzt habe ich irgendwie Lust, eine Podcast-Folge nur mit solchen Quatsch zu machen. Wir waren im Beweis da angekommen, dass wir uns Notation hergenommen haben. Wir haben uns überlegt, bla bla bla, Modulo Spezialfälle, die wir am Anfang gemacht haben, dass wir eine natürliche Zahl finden, derart, dass wenn wir Alpha immer wieder auf unseren erzeugenden Vektor U anwenden, dass wir dann irgendwann zum ersten Mal eine Menge bekommen, die linear abhängig wird. Das heißt, wir haben U, U hoch Alpha, U hoch Alpha Quadrat und so weiter, bleiben die ganze Zeit linear unabhängig. Irgendwann werden wir zum ersten Mal linear abhängig. So ein kleines K schnappen wir uns und finden dann eine geordnete Basis für unseren alpha-zyklischen Teilraum U. Das haben wir uns alles letztes Mal schon überlegt. Dann haben wir die Basis genommen, um eine Abbildungsmatrix zu erstellen, haben gesehen, dass die eine wunderschöne Form hat. Wir haben nämlich da neben der Diagonale lauter Einsen, ansonsten sehr viele Nullen, und unten in der letzten Zeile, da sehen Sie die Koeffizienten aus der Linearkombination, die wir hergenommen haben, um U hoch Alpha hoch K darzustellen mit den Vektoren aus unserer geordneten Basis. Ergibt das Sinn? Erinnern wir uns so ein bisschen, was da los ist? Ja, so ein bisschen. Ja.
Können Sie nochmal fragen, warum in der letzten Zeile diese Koeffizienten stehen?
Ja. Mache ich auch. Wir haben jetzt diese geordnete Basis für U, und wenn wir die Abbildungsmatrix erstellen, dann steht in der ersten Zeile, wie wir das Bild vom ersten Basisvektor als Linearkombination in C-Hut darstellen können. Und da der erste Basisvektor auf den zweiten geht, haben wir dann 0, 1 und lauter Nullen. Jetzt kommen wir zum letzten. Wenn ich den letzten Basisvektor abbilde, dann bilde ich ja U hoch Alpha hoch K minus 1 nochmal mit Alpha ab. Das heißt, dann steht da U hoch Alpha hoch K. Und U hoch Alpha auf K ist diese Linearkombination, die da hinten rechts an der Tafel steht. Das heißt, das sind die Koeffizienten, die ich brauche, um das mit CU darzustellen. Also muss ich die in die letzte Zeile der Matrix in der richtigen Reihenfolge hinschreiben. Und das habe ich da gemacht. So kommt das alles zustande. Und ja, ich meine das ernst, wir rechnen jetzt das charakteristische Polynom aus. Ja, los geht's. Es sei denn, es gibt noch mehr Fragen zur Notation oder ansonsten irgendeiner Stelle. Wenn nicht, dann schalte ich jetzt die Tafel um. Ups, Moment, ich bin hier noch nicht an der richtigen Stelle. So. Dann schreibe ich nämlich jetzt irgendwann noch weiter. Um das charakteristische Binom auszurechnen, und zwar nur für den Tara-Pu, der möglicherweise nicht der ganze Raum haut, gucken wir uns x mal die Einheitsfarbe der richtigen Größe an, minus diese Abbildungsfarbe, die wir uns da ausgerechnet haben, und dann schreiben wir die Matrix hin und berechnen davon die Determinanten. Ich schreibe den Zwischenschritt jetzt nicht hin, den habe ich nur gesagt, ich schreibe sofort die fertige Matrix hin, von der wir die Determinanten ausrechnen wollen. Und dann gucken wir, wie oft ich die verschrieben habe. beziehungsweise darunter. Und genauso hier, hier habe ich es schon hingeschrieben zur Orientierung. Folgendes kommt raus, wenn wir jetzt diese Determinanten von den Streifen aufrechnen. Fangen wir also vorne an. Minus 1, 2 plus 1 bleibt so. Mal minus Delta minus 1. Polynomen in Wirklichkeit einfach hinschreiben zu können. Die Koeffizienten sind nämlich einfach, wenn man die Reihenfolge richtig nimmt und das Vorzeichen ändert, einfach die Leute auch in der letzten Zeit. Das werden wir auch ausnutzen, dass wir bei dieser Blockgestaltung Matrizen die Koeffizienten von charakteristischen Polynomen einfach ablesen können. So. Und da ist das Einsetzen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt kurz die Gelegenheit, einmal zu atmen und zu fragen. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber fast. Das war eigentlich die Hauptarbeit, diese Matrix aufzustellen und das Polynom auszurechnen. Gut, ich sehe keine konkrete Frage, dann wechsle ich an die andere Tafel. Und wir schreiben die letzten Argumente noch hin. Steht, was passiert, wenn ich Alpha in das Polynom einsetze. Und jetzt schalte ich gleich das zurück, damit wir das jetzt erfolgreich auf U loslassen können. U abgebildet mit Alpha U, eingesetzt Alpha, ist, jetzt verwende ich das, was da drüben in der Tafel steht, U eingesetzt abgebildet mit Alpha k, minus, weil ja da drüben ein Minus steht, der richtige Koeffizient, Delta k minus 1, mal u abgebildet mit Alpha k minus 1. Minus und so weiter. Was passiert am Ende? Da habe ich u abgebildet mit Delta 1 mal, mit minus Delta 1 mal Alpha. Also habe ich minus Delta 1 mal u abgebildet mit Alpha. Und ich setze jetzt hier die ganze Zeit mal Alpha ein, denn ob ich jetzt Alpha oder Alpha eingeschränkt auf U, auf das kleine U durchlasse, ist egal. Und die Notation ist so ein bisschen verträglicher, als wenn ich überall noch zum U stehen kann. Und ganz am Ende habe ich Delta 0 mal die identische Abbildung angewandt auf U. Also steht da Delta 0 mal U, U selber, weil ich das ja nur mit der identischen Abbildung abgebildet habe. Einmal gucken, ob das alles so. Ja, das sieht sehr gut aus. Aber Augenblick mal. Moment. Das ist doch die Linearkonvention am Anfang, die wir geschrieben hatten, um auf U hoch Alpha hoch K zu kommen. Das heißt, wenn wir von U hoch Alpha hoch K dieses ganze Zahl auf der rechten Seite abziehen, dann kommt einfach 0 dabei raus. Ich möchte gerne zeigen, dass wenn man Alpha in dieses Polynom einsetzt, dass dann der komplette Raum U auf den Nullvektor abgebildet wird. Oder in anderen Worten, wenn ich Alpha einsetze in dieses Polynom, die Alpha U, dann kommt da auf dem Raum U die Nullabbildung raus. Das behaupte ich. Denn ich möchte ja zeigen, nur nochmal zur Erinnerung, ich möchte ja zeigen, dass das Polynom, das wir gerade ausgerechnet haben, das Minimalpolynom von Alpha U ist. Und eine Sache, die wir beim Minimalpolynom brauchen, ist, dass wenn man Alpha da einsetzt, dass dann die Nullabbildung rauskommt. Das gehört mir zur Definition. Das heißt, das muss irgendwie passieren. Und jetzt habe ich immerhin erreicht, dass wenn ich auf U diese Abbildung anwende, dass dann der Nullvektor rauskommt. Wenn wir jetzt noch fortgeschrittener wären, als wir schon sind, würde ich sagen, ja, wenn das für U stimmt, dann muss es auch für U, Alpha und so weiter stimmen, wegen der Art und Weise, wie das alles gebaut ist. Aber ich würde sagen, ich schreibe noch ein oder zwei Rechnungen hin. Zum Beispiel bilden wir jetzt nochmal U, Alpha ab und gucken, was passiert. Und dann sehen Sie wahrscheinlich, was das Prinzip hinter diesen Rechnungen ist. Wir haben ja eine Basis für U, die aus Bildern von U unter Potenzen von Alpha besteht. Wenn ich jetzt für U und für U, Alpha einmal gezeigt habe, wie das läuft, dann ist es, glaube ich, bevor wir dann das angeordnet haben und ein Hütchen drüber gemacht haben. Für all diese Elemente ist das Bild unter P Alpha U eingesetzt Alpha der Null. Das bedeutet, dass wenn ich Alpha einsetze, also Alpha U, was ja dasselbe ist, weil ich ja nur auf den Vektorraum U und das mache, wenn ich da Alpha U einsetze, kommt wirklich die Nullabbildung raus. Und jetzt müssen wir noch einmal kurz nachdenken und dann sind wir fertig. Das Minimalpolynom ist doch nach Definition das eindeutig bestimmte normierte Polynom kleinsten Grades mit der Eigenschaft, dass wenn man da den Endomorphismus einsetzt, dass dann die Nullabbildung rauskommt. Hier haben wir einen Endomorphismus von Polynom, das normiert ist. Da drüben steht es doch, da kann man sehen, dass es normiert ist. Es ist normiert. Wenn man Alpha U einsetzt, kommt die Nullabbildung raus auf U, das haben wir gerade geklärt. Das heißt, wir müssen doch für das Minimalpolynom jetzt eigentlich nur noch überprüfen, ob der Grad so klein wie möglich ist. Oder? Ansonsten passt alles. Das ist ein Kandidat für das Minimalpolynom. Bild laufen. Erinnern Sie sich nochmal, wie wir das K am Anfang gewählt haben. Ich habe deswegen am Anfang nochmal darauf hingewiesen. Wir haben das alles so gewählt, dass es die erste Stelle ist, wo, wenn man Alpha immer wieder auf U anwendet, zum ersten Mal lineare Abhängigkeit entsteht. Das heißt, ich habe U hoch Alpha, U Alpha Quadrat und so weiter, ich bin die ganze Zeit wieder abhängig und dann kommt die erste Stelle, wo ich linear abhängig wäre. Wenn das Minimalpolynom einen kleinen Grad hätte, dann hätten wir hier an einer früheren Stelle aufgehört. Das heißt, dieses K wäre dann nicht so klein wie möglich. Man kann also jetzt einfach zurückkehren zu unserer Konstruktion vom Anfang und kann daran sehen, dass dieses Polynom, was wir hier rausbekommen haben, tatsächlich schon einen kleinstmöglichen Grad mit der Eigenschaft, die wir brauchen. Aha. Wir müssen da also gar nichts weiter zeigen. Wir können uns auf dieses kleine K vom Anfang berufen. Verrechnen, sind für manche Ansätze für Übungsaufgaben und spätere Resultate wichtig. Deswegen mache ich das hier und deswegen sage ich auch, es ist für alle Studis relevant. Aber wir werden sowas nicht sehr oft sehen, denn später, wenn es noch technischer und kleinteiliger wird und wenn es eben nicht mehr eine Idee ist, die man irgendwo braucht, sondern wenn es eine Idee ist, die man so eigentlich im Laufe der Vorlesung nur einmal sehen muss, dann werde ich sagen, den Beweis mache ich zwar, aber der ist für Sie nicht relevant. Vor allem werde ich das manchmal zu den Lernstudis sagen. In Kapitel 11 gibt es da so ein paar Resultate, bei denen ich denke, das Resultat müssen Sie kennen und Sie müssen am Ende auch sehen können, wie alles zusammenpasst, auch für fortgeschrittene Vorlesungen. Aber niemand wird Sie nach den Beweisen fragen. Und da möchte ich unterscheiden zwischen Beweisen, die technisch und schwierig sind und bei denen man es einmal gemacht haben muss, aber man braucht diese Tricks eigentlich dann später nicht mehr. und solchen wie hier, wo ich sagen würde, doch, diese Argumente braucht man später noch. Deswegen ist es wichtig, dass wir das hier besprechen und deswegen nehme ich mir auch Zeit dafür und sage eben nicht, das braucht sie nicht. Das war der Entlassungshinweis. Und ein bisschen feiern möchte ich dieses Resultat, weil wir jetzt gesehen haben, dass wir in gewissen Situationen unser Minimalpolynom geschenkt kriegen. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wenn man da einmal so eine Abbildungsmatrix gebastelt hat, dann kriegt man charakteristisches und Minimalpolynom gleichzeitig geschenkt. Die Koeffizienten stehen da, man muss nichts mehr ausrechnen. Das haben wir jetzt so nebenbei mit erledigt. Okay, atmen wir kurz durch und gucken, was Sie für Fragen haben zu diesem etwas mühsamen Lemma. Ich sehe keine. Dann können wir jetzt ein Beispiel dazu angucken. Und ja, ich verspreche, am Ende der Vorlesung gucken wir noch mal ein bisschen weiter auf die generative Zusammenfassung. Wird bestimmt ein Komizentrum treffen. In Beispiel 1023 gucken wir uns eine ganz konkrete Situation an in R Quadrat, wo wir zwei Basisvektoren gegeben haben. Es sind unsere Standardbasisvektoren. Dann haben wir einen Endomorphismus und der ist gegeben mit einer Abbildungsmatrix. Das heißt, ich habe keine Abbildungsvorschrift, sondern ich muss aus der Matrix rauslesen, wie die Vektoren abgebildet werden. Und dann möchte ich Ihnen zwei Beispiele zeigen für alphazyklische Teilräume, auf die wir anwenden könnten, was hier so los ist. Der eine alphazyklische Teilraum, den wir sehen, ist das Alpha-Erzeugnis von B2. Das ist langweilig. Das ist ein eindimensionaler alphazyklischer Teilraum. Tatsächlich, ne, für die Spezies, die das schon alles sehen, der zweite Basisvektor ist ein Eigenvektor zum Eigenwert minus 1, bla bla bla. So. Interessanter ist, dass der ganze Raum alphazyklisch ist. Ich kann nämlich anfangen mit dem Basisvektor B1, dann gucke ich, worauf der abgebildet wird, nämlich auf B1 plus B2 und die beiden zusammen bilden schon eine Basis. Kann man mit dem Austauschlemma machen, wir haben ja mit B1 und B2 angefangen, ich darf B2 durch B1 plus B2 ersetzen, kriege eine neue Basis, wunderschön, die kann ich als Alpha-Erzeugnis oder die kann ich über das Alpha-Erzeugnis von B1 bekommen. Das heißt, der ganze Raum ist alphazyklisch und wird alphamäßig von B1 erzeugt. Vorsicht, das Alpha-Erzeugnis ist nicht dasselbe wie das ganz normale Vektorraumerzeugnis. Ha, jetzt kann ich also dieser Idee folgen aus dem Lemma, deswegen habe ich gesagt, der Beweis ist relevant, denn diese Sachen, die wir da konstruieren, die brauchen wir später. So zum Beispiel jetzt. Wir konstruieren jetzt eine Basis mit so einer schönen Abbildungsmatrix, wo wir die Koeffizienten des Minimalpolynoms ablesen können. Und das machen wir, indem wir mit B1 starten, das ist unser erster Basisvektor. Der zweite ist dann das Bild von B1 unter Alpha, genau wie in unserer Konstruktionsvorschrift. Das heißt, wir haben B1 und B1 plus B2. Wenn ich jetzt dafür eine Abbildungsmatrix ausrechnen möchte, dann muss ich nicht nur wissen, wohin B1 abgebildet wird, sondern ich muss auch wissen, wohin B1 plus B2 abgebildet wird. Deswegen rechne ich das hier aus. Und das Bild muss ich dann darstellen in meiner neuen Basis, nicht in der alten, Vorsicht, weil ich ja eine neue Abbildungsmatrix hinschreiben will. Und dann habe ich das alles ausgerechnet und dann kam raus, dass die Basisvektoren sozusagen die Plätze tauschen, wenn ich die mit Alpha abbilde. Der erste geht auf den zweiten und der zweite geht zurück auf den ersten. Das heißt, meine Abbildungsmatrix ist so eine Art einmal um 90 Grad gedrehte Einheitsmatrix 0, 1, 1, 0. Und jetzt habe ich die Rechnung gar nicht hingeschrieben, aber ich mache das nochmal kurz und ich möchte mit Ihnen auch dieses Ding mit den Koeffizienten machen, damit Sie einmal sehen, wie schön man jetzt wirklich alles in der Matrix ablesen kann. Ich brauche also einen Schmierzettel. Das kann man, glaube ich, sehen. Ja, hier ist mein Schnittzettel. Wer sagt mir einmal die Matrix, von der ich jetzt die Determinante ausrechnen muss, wenn ich die Alpha bestimmen möchte? Mit der Abbildungsmatrix, die wir neu gebastelt haben. Wie sieht die Matrix aus? Ja.
x minus 1 minus 1.
x. Dankeschön. Das können wir ausrechnen. Zack, zack, über Kreuz. Das ist x² minus 1. Und das kann man dann faktorisieren, so wie ich das da gemacht habe. Dann sieht man die Eigenwerte, bla bla bla. Aber ich möchte auf was anderes hinaus. Denn ich habe ja behauptet, dass man in der Originalabbildungsmatrix, also jetzt der für C-Hut, unten die Koeffizienten, die man für das Minimalpolynom bzw. das charakteristische Polynom braucht, sehen kann. Also wie müssen wir da jetzt hingucken? Die ursprüngliche Matrix war ja 0, 1, 1, 0. Wie müssen wir da jetzt hingucken, damit wir diese Koeffizienten sehen? Der vorne ist nicht nicht gemeint, denn diese Polynome sind immer normiert. Niemand interessiert sich für den Leitkoeffizienten, wir wissen, was der ist. Alles, was wir da jetzt noch ablesen, sind die Koeffizienten, die danach kommen. Und hier sehen wir einmal den Koeffizienten 0. Der steht da. Und wir sehen den Koeffizienten minus 1. Der steht hier mit umgekehrten Vorzeichen. Das heißt, Sie sehen die Koeffizienten. Wenn Sie von links nach rechts im Polynom gehen, dann sehen Sie sie in der Matrix in umgekehrter Reihenfolge und mit umgedrehten Vorzeichen. Und wenn Sie das alles hinschreiben, dann haben Sie Ihren. Muss man ein bisschen üben? Ich muss auch jedes Mal gucken, wie war das nochmal? Aber irgendwann habe ich es geschafft, mir das zu merken, umgekehrte Reihenfolge, und man fängt nicht mit dem Leitkoeffizienten an, sondern danach, weil der Leitkoeffizient ja immer 1 ist und weil die Anzahl der Koeffizienten, die wir dann noch brauchen, genau stimmt mit der Größe der Matrix. Das passt genau zusammen. Und dann andere Reihenfolge, Vorzeichenwechsel, fertig. Und wir üben das natürlich auch noch ein paar Mal. Aber ich wollte hier schon mal als Motivation mitgeben, dass das eine Info ist, die in diesem Lemma steckt, die man ansonsten vielleicht nicht mitkriegt. In diesem Lemma 1022. Okay. Und nein, wir spielen jetzt nicht das Spiel, wie suchen wir jetzt noch Eigenvektoren für all diese ganzen Eigenwerte, bla bla bla. Auch wenn ich weiß, dass Sie das können müssen, auch für die Klausur. Aber hier an dieser Stelle ging es mir in dem Beispiel um was anderes. Das heißt, wenn Sie da mehr wissen wollen, dann wäre das extra. Sagen Sie es schon Lüg oder mir am Ende. Ja. Na klar. Die Koeffizienten hier sind 1 als Leitkoeffizient. Der ist mir egal. Den ignoriere ich. Der Koeffizient bei x ist 0 und der Koeffizient beim Absolutglied ist minus 1. Das heißt, wenn ich hier in der Reihenfolge von links nach rechts mir das Polynom angucke und die Koeffizienten angucke, dann habe ich vorne den, den ich ignoriere, dann ist der nächste 0 und dann ist der nächste minus 1. In der Matrix sehe ich alles in umgekehrter Reihenfolge, also von rechts nach links und mit anderen Vorzeichen. Das heißt, die 0, die hier steht, steht rechts. Der nächste Koeffizient steht links davon, das ist die 1, mit umgedrehten Vorzeichen, also minus 1. Mehr Beispiele folgen natürlich. Das war jetzt nur ein erster kleiner Eindruck. Und jetzt möchte ich den letzten Satz in diesem Kapitel besprechen. Oh, ja. Das ist Zufall. Ja, ja, genau. Und wenn Sie eine Podcast-Folge haben wollen, wo ich das einmal mache, also wo ich mir irgendein anderes Beispiel schnappe und dann einmal gucke, alpha-zyklischer Teilraum, Basis dafür hinschreiben, Abbildungsmatrix, Polynom ablesen, sagen Sie Bescheid, dann kann ich das gerne machen. Aber wir machen das sowieso im Laufe des nächsten Kapitels noch öfter, weil in Kapitel 11 einfach nur das Programm ist. Zerlegen, gute Basen für die Teilräume finden, gute Abbildungsmatrizen finden und immer wieder dieses Thema alpha-zyklisch, weil es immer wieder darum geht, Matrizen zu finden, die diese Form haben, dass man neben der Diagonale diese Einsen hat und unten die Koeffizienten vom Minimalpolynom. Das ist einfach, das bleibt jetzt erstmal ein bisschen Thema. Aber wie ich schon sagte, wenn man ein paar dieser Standardtricks und Konstruktionen einmal gesehen hat, dann passiert danach nicht mehr viel Neues, es wird nur irgendwie technischer und deswegen werde ich an einigen Stellen sagen, dass niemand sie nach den Beweisen fragen wird. Und das schließt mich ein. Okay, dann gucke ich mal, gibt es noch irgendwelche Fragen oder Hinweise? Möchte niemanden übersehen? Ja? Ja?
Warum haben Sie, wenn wir diese Abbildungsmatrix mit Alpha 10 sehen, warum haben Sie da dieses B1 gespielt für Alpha 1?
Nochmal bitte, warum habe ich was?
Dieses B1 plus B2 geklammert und dann.
Weil ich ja noch für die Abbildungsmatrix wissen muss, wohin mein zweiter Basisvektor abgebildet wird. Um die Abbildungsmatrix aufzustellen, muss ich ja für jeden Basisvektor wissen, was das Bild ist und ich muss das Bild darstellen in der Basis, die ich betrachte. Und B1 plus B2 hatte ich noch nicht abgebildet, das heißt, ich wusste noch nicht, was das Bild ist und ich wusste auch noch nicht, wie ich das dann darstellen kann in der Basis C-Hut. Das heißt, das musste ich noch machen.
Was ist der andere Vektor, den
Sie hier schon wussten? B1. Das Bild von B1 kannte ich schon, das war B1 plus B2, deswegen wusste ich, dass die erste Zeile meiner Matrix 0, 1 ist. Und dann musste ich nur noch die zweite Zeile berechnen und dafür war diese Rechnung nötig. Was noch? für den Moment scheint es okay zu sein, dann gucken wir uns den Satz an. Lemma 10.8, Déjà-vu. Es geht darum, irgendwelche Zusammenhänge zu finden zwischen Nullstellen von irgendwas und Eigenwerten und Gedöns. Aber diesmal kümmern wir uns nicht nur um das charakteristische Polynom, sondern auch das Minimalpolynom. So, was haben wir denn da so zu tun? Wir können ja erstmal ein bisschen uns durchquatschen, was da so passiert. Voraussetzungen sind wie immer, Alpha ist unser Endomorphismus. Und jetzt fange ich an mit irgendeinem Körperelement Lambda. Und wir schauen später, wie wir dann sehen können, ob das ein Eigenwert ist. Im ersten Teil sehen wir einfach nur etwas, was wir gerade in einem Spezialfall schon beobachtet haben. Da haben wir ja den Endomorphismus eingesetzt in das charakteristische Polynom, das wir ausgerechnet hatten, und haben gesehen, dass der Endomorphismus dann auch im entsprechenden Raum dass das Eingesetzte den Null-Endomorphismus ergab. Und in diesem Satz sehen wir, dass es immer passiert. Das wussten wir bisher noch nicht. Wir wussten, dass wenn man beim Minimalpolynom Alpha einsetzt, dass dann der Null-Endomorphismus rauskommt. Daher kommt es ja. Aber wir wussten noch nicht, dass es für das charakteristische Polynom auch gilt. Und das machen wir uns jetzt klar. Daraus wird dann folgen, dass das Minimalpolynom ein Teiler vom charakteristischen Polynom ist. Das ist wieder nur Polynomringgedöns. Das steht in B. Und in C steht etwas Wichtiges, was auch dabei hilft, genau wie Teil D, herauszufinden, was das Minimalpolynom sein kann. Ich nenne das dann später gerne Polynom-Sudoku. Das heißt, ich gebe Ihnen über eine Abbildung so partielle Informationen und den Rest müssen Sie zusammenpuzzeln und gucken, ob es nur eine Möglichkeit gibt oder mehrere. Das macht zumindest mir sehr viel Spaß. Und jetzt mit diesem Satz sehen wir, wie wir uns dem Minimalpolynom nähern können. Bisher hatten wir ja keinen Plan. Wir haben hier ja mal zu Fuß losgerechnet und geguckt, wie man so ein Minimalpolynom findet, und das war nur bedingt vergnügungssteuerpflichtig. Jetzt sehen wir, erstens, das Minimalpolynom teilt das Charakteristische, das heißt, da haben wir schon eine Einschränkung, und, das steht in Teil C, alle Eigenwerte sind Nullstellen. Das heißt, dann hat man noch mehr Einschränkungen, was alles im Minimalpolynom an Faktoren so vorkommen muss. Und tatsächlich ist es ein genau dann, wenn. Das heißt, Eigenwert ist man genau dann, wenn man auch eine Nullstelle vom Minimalpolynom ist. Und das hilft. Gesundheit. Beweisen wir den Satz. Sie haben kurz Zeit, darüber nachzudenken und sich zu überlegen, was für Fragen Sie haben, während ich hier so ein bisschen Platz schaffe. Die Frage ist, wo? Ich denke, die Matrizen brauchen wir nicht mehr. Dann gehe ich mal darüber. Bereit? Noch Fragen, bevor wir den Beweis machen? Ich brauche einen Tipp. Okay, Endspurt, Kapitel 10. Satz 10.24. Wir fangen mit Teil A an. Und ich möchte jetzt der Abbildung, die rauskommt, wenn ich Alpha in P Alpha einsetze, den Namen Beta geben und dann einfach damit ein bisschen umrechnen. Wir brauchen ein bisschen Notation, wir in A zeigen mussten. Das heißt, ab jetzt können wir das benutzen. Tatsächlich ist, also, das ist irgendwie interessant, aber ich denke eigentlich nie so darüber nach. Ich denke eigentlich immer so darüber nach, wie so ein B steht. Nämlich, dass man das charakteristische Plenum schreiben kann als ein Vielfaches vom Minimalplenum. Und das folgt mit Polynomen gewöhnt, genauer gesagt mit Satz 10,20 und mit etwas aus Kapitel 9. In Kapitel 9 haben wir uns doch, oder eigentlich könnte man die Definition von Minimalplenum nehmen, denn wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie wir da hingekommen sind, dann war es doch so, dass wir uns alle Polynome aus Kx angeguckt haben, bei denen, wenn man Alpha einsetzt, der Nullendomorphismus rauskommt. Dann haben wir mit Polynomringtheorie gesehen, dass das ein Ideal ist und dass man deswegen ein Polynom findet, das dieses Ideal sozusagen erzeugt, also im Sinne davon, dass alle Leute in dem Ideal Vielfache davon sind. Und dann haben wir uns doch einfach nur so sehen geschnappt, haben es normiert und das war unser Minimalplenum. So sind wir darauf gekommen, dass es so ein Minimalplenum überhaupt gibt. Und genau das kann ich jetzt hier anwenden. Mit der Konstruktion beziehungsweise den Beweis, dass es den Alpha gibt. Und da werde ich nochmal das Lemma hinschreiben, auf das ich mich gerade bezogen habe, oder Satz 10,20. Und da sehen wir, dass das da steht. Das ist ein T aus Kx. Wenn ich ein Polynom habe, das als Faktor in einem anderen Frauen wird manchmal als Satz von Kayleigh Hamilton eingeführt und bewiesen. Bei mir damals in der Linienalgebra, als ich das gehört habe, da war das so. Der sah ein bisschen anders aus, aber da hieß es dann Kayleigh Hamilton. Und auch in Büchern findet man das manchmal. Das heißt also, wenn Sie sowas Ähnliches suchen und gucken wollen, was gibt es in der Richtung noch, dann finden Sie unter dem Stichwort wahrscheinlich sowas. Okay, wir machen noch ein bisschen weiter. Wir luschern, was in Kapitel 11 passiert. Aber vorher, ich bin jetzt doch zu neugierig, möchte ich ein bisschen gucken, was denn da bei unserer tollen KI-unterstützten Zusammenfassung noch so rausgekommen ist. Wir können ja mal weiter ins Ende gucken. Okay, hier sehen wir zum Beispiel einen K-Vektorraum, V plus irgendwas. Das ist eine Menge von Vektoren, die eine abelsche Gruppe unter Addition bildet, gar nicht schlecht. Und eine Skalarmultiplikation hat. Na, das würde mir nicht reichen, aber okay. Der Homomorphiesatz für Vektorräume besagt irgendwas, das ist gar nicht mal falsch. Grundlagen der Vektorraumtheorie. Okay, gucken wir weiter. Ein Thema suche ich mir noch. Oh, Matrizen. Oh. Gleichungssysteme. Oh, Determinanten. Sehr schön. K-Linear in jeder Spalte. Stimmt. Dann stehen da noch irgendwelche Bedingungen. Entwicklungssatz von Laplace. Die Determinante ist invariant unter Zeilen- und Spaltenoperationen. Oh, wenn man nicht ganz klar sagt, was man damit meint, ist das falsch. Spannend ist auch Determinante von A modulo B. Wahrscheinlich ist da die Multiplikation gemeint. Okay, Polynomringe. Na gut. Bevor ich zu viel Spaß habe, höre ich auf. Ich mache das mal zu, ne? Aber war ganz lustig. Jetzt haben wir das einmal gesehen. Kayleigh Hamilton habe ich gesagt. Das war Kapitel 10. Ich nehme jetzt noch Wünsche für meinen kleinen Kapitelrückblick. Bevor wir anfangen, über Kapitel 11 zu reden. Und es gibt eine Checkliste. Ich habe eine vorbereitet, die werde ich heute anschreiben. Und ich werde ein bisschen gucken mit Ihnen, was in Kapitel 11 so auf uns zukommt. Aber vorher, was für Wünsche haben Sie für den Rückblick auf Kapitel 10? Was davon klar so relevant ist, habe ich schon gesagt. Was noch? Ja. Das heißt, ich soll vielleicht einmal so einen Kontext geben für 10, 8, 10, 10 und 10, 24.
Ja, dass man da stehen jeweils drei Eigenschaften und es ist irgendwie immer alles mit Eigenwerten und
ja.
Kann man die nur einsetzen und dann kommt das und das raus.
Okay, also da einmal so ein bisschen Kontext oder vielleicht auch, wie man es benutzt. Mach ich sehr gerne. Noch irgendwas?
Ich hätte jetzt eine Frage.
Ja.
Auf dem vorderen Tabell, am Ende haben wir V alpha m eingesetzt.
Ja. Ja. Wir haben ja V abgebildet mit Potenzen von Alpha und wir haben am Anfang V hergenommen als einen Eigenvektor zum Eigenwert Lambda für Alpha. Das heißt, jedes Mal, wenn wir V mit Alpha abbilden, dann machen wir einfach nur Multiplikation mit Lambda. Was also jetzt passiert ist, V hoch Alpha ist dasselbe wie Lambda mal V. V hoch Alpha Quadrat ist dann V hoch Alpha nochmal hoch Alpha. Also Lambda mal V hoch Alpha, also Lambda mal V, also Lambda Quadrat mal V. Und so mache ich immer weiter. Und das heißt, aus diesen Potenzen von Alpha, die ich anwende, werden Potenzen vom Eigenwert, den ich vor den Vektor schreibe. Das kann man immer machen, wenn man so einen Eigenwert hat und einfach nur Potenzen von Eigenwert und Eigenvektor und einfach nur Potenzen von Alpha drauf wirft. Ja, sehr gerne. Noch mehr Wünsche oder Fragen oder Antworten? Gut, ansonsten sagen Sie es schon, Jean-Luc. Der hat echt wenig zu tun in letzter Zeit. Der fängt an, Depressionen zu kriegen. Er hat das Gefühl, er wird gar nicht mehr gebraucht. Kapitel 11. Ich erzähle kurz, was die Philosophie ist. Dann schreibe ich eine Checkliste an und überlege, ob ich die Tafel noch ein bisschen wischen muss. Die Philosophie von Kapitel 11 ist, schöne Abbildungsmatrizen zu finden. Und es gibt zwei Philosophien, es gibt mehr, aber es gibt zwei Philosophien, die ich in diesem Kapitel mit Ihnen bespreche, was eine schöne Abbildungsmatrix ist. Und ich erläutere das mal kurz an einem abstrakten Beispiel, wo zwei Extremfälle auftreten. Extremfall 1. Der ganze Raum ist alpha-zyklisch und sogar noch was Stärkeres, das heißt alpha unzerlegbar. Das heißt, wenn man diese Normalform bildet für eine Abbildungsmatrix, dann kommt da so ein großer Block raus und der hat dann diese Form mit so Nullen und Einsen, bla bla bla. Und unten in der letzten Zeile stehen diese ganzen Koeffizienten, aber man sieht ansonsten nichts. Man sieht keine Eigenwerte, man hat keine Ahnung. So, also irgendwie schön und übersichtlich, aber trotzdem nicht mit all der Information, die man sich vielleicht wünschen würde. Anderes Extrem. Die Abbildungsmatrix, die ich da sehe, zerfällt so in lauter kleine Kästchen. Ich sehe alle Eigenwerte, ich sehe die Dimensionen der Eigenräume, ich sehe sofort, ob die Abbildung diagonalisierbar ist oder nicht. Alles ist da übersichtlich organisiert, aber ich sehe leider nicht, wie das charakteristische Polynom aussieht. Das müsste ich mir dann erst erschließen oder es irgendwie ausrechnen. Das heißt, wenn ich das sehen will, ist diese Abbildungsmatrix vielleicht nicht so cool. Das sind die beiden Extreme. Ich finde, dass beide was für sich haben und bestimmt gibt es auch noch andere Normalformen, die ich jetzt hier nicht bespreche, die irgendwelche anderen Vorteile haben. Aber das sind die beiden Varianten, die wir hier besprechen werden. Wir werden auch gucken, wie man von der einen zur anderen kommt und wieder zurück. Wir werden so ein bisschen über Vor- und Nachteile sprechen. Und Sie werden dann merken in den Übungsaufgaben, wann Sie welche Normalform praktischer finden. So, das als kleiner Einblick, was da passiert. Hier kommt, ich wische ein bisschen und dann kommt meine Checkliste für Kapitel 11. Zu den Beweisen habe ich ja schon was gesagt. Da werde ich auch bei jedem Resultat Bescheid sagen, ob das wichtig ist für alle oder ob es für die Lernstudis weniger wichtig ist als für die anderen, weil bei denen weniger wahrscheinlich ist, dass sie in fortgeschrittenen Vorlesungen das alles genauso brauchen. Oder ob das nett zu wissen ist, aber sie können es wieder vergessen. So, das werde ich dazu sagen. Und hier ist meine kleine Checkliste. Zusammenfallen, da ist es dasselbe. Und dann Aussagen über das Minimalpolynom. Also wirklich sehr spezielles technisches Zeug. Und dann am Ende nur das, was ich gerade schon so ein bisschen gefeiert habe. Gesundheit. Zweimal Normalformen. Für Abbildungsmatrizen, was diese zwei Geschmacksrichtungen sind, habe ich jetzt schon ein bisschen angedeutet. Wir werden ganz viel Normalform-Sudoku spielen oder Normalform-Puzzle, so mit partiellen Informationen, da muss man das irgendwie zusammentüdeln. Das ist ganz toll. Und wir steigen ein mit einer Definition, von der wir sehen werden, was sie mit alpha-zyklisch sein zu tun hat. Wir beginnen mit unserem üblichen Zeug. Wir haben einen endlich erzeugten. Wow. Schon gut. Putzen Sie in Ruhe weiter. Es war nur auf einmal so Stereo, Nase putzen. Wir haben einen Körper, einen endlich erzeugten Vektorraum darüber. Die Dimension soll jetzt immer n heißen. Wenn der Nullraum wichtig ist, sage ich es. Und Alpha ist jetzt für immer in diesem Kapitel unser Endomorphismus. Der heißt jetzt erstmal immer Alpha. Und wir wissen, was es bedeutet für einen Teilraum U, dass der Alpha-invariant ist. So einen nehmen wir uns jetzt her. Und jetzt möchte ich sagen, was es bedeutet, dass der Alpha unzerlegbar ist. Und dieses Wort unzerlegbar benutze ich absichtlich, weil das auch als Wort schon so eine Kraft hat. Man kann diesen Teilraum nicht weiter zerlegen in Form einer direkten Summe, sodass die Bestandteile, in die ich den Raum zerlege, immer noch Alpha-invariant sind. Das heißt, ich habe da jetzt so einen Block bezüglich Alpha, den ich nicht aufbrechen kann. Wenn ich versuche, den aufzubrechen und das irgendwie noch weiter als direkte Summe zu schreiben, dann sind die Stückchen, die dabei rauskommen, leider nicht mehr Alpha-invariant. Das ist das, was da passiert. Klar, es geht immer auf die langweilige Art. Ich kann immer irgendwie Nullraum plus ganzer Raum schreiben. Das ist streng genommen eine Zerlegung, aber die ist langweilig. Die will ich hier nicht erlauben. Das ist das, was Alpha-Unzerlegbarkeit bedeutet. Das ist auch in Analogie durchaus zur Irreduzibilität von Polynomen. Polynome heißen ja bei uns irreduzibel, wenn ich die nicht weiter interessant zerlegen kann und wenn sie mindestens Grad 1 haben. Und genauso habe ich das hier. Ich habe so einen Teilraum. Ja, das darf der Nullraum sein, das ist langweilig. Aber sobald er größere Dimension hat, kann ich den eben nur noch auf langweilige Art als direkte Summe schreiben, wenn ich möchte, dass die beteiligten Räume immer noch Alpha-invariant sind. Das heißt, es ist wirklich eine starke Einschränkung. Diese Alpha-Invarianz macht was und wir werden im Beispiel sehen, was genau. Erstes langweiliges Beispiel, der Nullraum ist Alpha-unzerlegbar. Zweites langweiliges Beispiel, ein eindimensionaler Alpha-invarianter Teilraum ist auch nicht weiter zerlegbar, denn er hat ja nur Dimension 1. Was soll denn da noch passieren? Ab Dimension 2 wird es interessant. Und das gucken wir uns jetzt an im nächsten Beispiel. Ich habe einen Endomorphismus Alpha, der bezüglich einer Basis, in diesem Fall der Standardbasis, mit einer Abbildungsmatrix gegeben ist. Das heißt, ich sehe, wohin die Standardbasisvektoren abgebildet werden. Und wir können ja mal kurz auf die Suche nach Eigenwerten gehen, wenn wir schon hier so stehen, sitzen. Sehen Sie in der Abbildungsmatrix was? Ich frage deshalb, weil Eigenwerte und Eigenvektoren immer sofort alpha-invariante Teilräume liefern. Ja. Genau, und haben Sie auch einen Eigenvektor für mich? Genau. Wenn wir die Standardbasis nehmen, dann ist der zweite Basisvektor 0, 1, 0 und der würde hier funktionieren. Das ist ein Eigenvektor zum Eigenwert minus 1. Vielen Dank. Und so komme ich nämlich auch drauf, dass dieses Erzeugnis da von 0, 1, 0 alpha-invariant ist. Ja klar, die Vektoren da drin werden ja einfach alle auf minus sich selber abgebildet. Und weil der Dimension 1 hat, ist er auch alpha-unzerlegbar. Das ist aber langweilig. Als nächstes gucke ich mir das Erzeugnis von 1, 0, 0 und 0, 0, 1 an. Denn wenn Sie da einmal kurz drauf schauen auf die Abbildungsmatrix, dann sehen Sie, dass man, um die Bilder von diesen beiden Basisvektoren hinzuschreiben, nur den ersten und den dritten Basisvektor braucht und der zweite spielt keine Rolle. Deswegen ist das Erzeugnis vom ersten und vom dritten Basisvektor alpha-invariant. Und ich behaupte, dass das alpha-unzerlegbar ist und das hat jetzt immerhin Dimension 2. Es ist also ein bisschen interessanter. Und ich zeige das, indem ich mir überlege, naja, wenn der Raum nicht alpha-unzerlegbar wäre, könnte ich ihn ja so als direkte Summe schreiben, mit alpha-invarianten Teilräumen. Und wegen Dimension 2 geht das nur, wenn diese beiden kleineren Teilräume beide Dimension 1 haben. Ansonsten ist es nicht interessant. Es muss also möglich sein, einen eindimensionalen Teilraum da drin zu finden, der selber auch noch alpha-invariant ist. Na gut, und dann kann ich mir überlegen, wie kann sowas aussehen? Innerhalb des Erzeugnisses von 1, 0, 0 und 0, 0, 1 können die Vektoren ja nur an der ersten, an der dritten Stelle etwas von 0 Verschiedenes stehen haben. Was da steht, weiß ich nicht, aber ein eindimensionaler Teilraum davon muss die Gestalt haben, es steht was in der ersten Komponente, es steht was in der dritten Komponente und es muss so einen erzeugenden Vektor geben. Also habe ich mir jetzt einen Vektor hergenommen und habe mir überlegt, wie kann es sein, dass wenn ich den mit Alpha abbilde, dass ich dann wieder in den gleichen davon erzeugten Teilraum lande. Dann habe ich die Rechnungen gemacht, die dazugehören. Die sind hier alle aufgeschrieben. Ich kann ja, wenn ich in einem eindimensionalen Teilraum wieder drin landen möchte beim Abbilden, kann ich ja nur auf ein skalares Vielfaches davon gehen. Ansonsten fliege ich aus diesem Teilraum raus. Also muss es irgendwie so sein, dass mein Vektor der Form x0z von Alpha auf ein Vielfaches von sich selber abgebildet wird. Aber gleichzeitig weiß ich ja auch, was Alpha mit dem Vektor der Form x0z macht, denn ich habe ja die Abbildungsmatrix. Also kann ich das Bild ausrechnen und hinschreiben und dann einen Koeffizientenvergleich machen. Das sieht auch ganz gut aus. In der Mitte steht bei beiden 0. Dann kann ich vergleichen, was passiert in der ersten Komponente und was passiert in der dritten Komponente. Und dann kommen so Gleichungen raus. Und wenn ich diese Gleichung löse, dann sehe ich, oh, Das geht nur, wenn die erste und die dritte Komponente am Anfang schon null waren. Andere Möglichkeiten, das aufzulösen, gibt es nicht. Das sind nur Rechnungen. Und das heißt, es ist nicht möglich, innerhalb von diesem zweidimensionalen Teilraum U, mit dem wir angefangen haben, einen eindimensionalen Teilraum zu finden, der immer noch Alpha-invariant ist. Wir haben gerade nachgerechnet, dass es nicht geht. Zu Fuß. Vielleicht stimmen Sie mir zu, dass es ein bisschen nervt, das so zu machen. Wie immer, ne? Wenn wir das zu Fuß nachrechnen, nervt es eigentlich immer. Und eigentlich, also zumindest ich freue mich immer, wenn ich irgendwie so ein bisschen Theorie sehe, womit manche dieser Rechnungen zumindest wegfallen. Da werden wir jetzt anfangen, in Kapitel 11 dran zu arbeiten. Und wir werden am, was ist denn heute? Heute ist Dienstag. Genau, wir werden am Donnerstag damit einsteigen, dass wir Lemma 11.2 beweisen. Wir tasten uns langsam ran und dann kommen mehrere Resultate, die ich gar nicht oder nur skizzenhaft beweise, weil die so technisch sind, dass ich schon weiß, dass wir diese Argumente später nicht oder kaum noch brauchen. Das heißt, es wird am Donnerstag hoffentlich einigermaßen entspannt. Falls Sie kommen, trotz Klausur, dann sehen wir uns da. Und wenn jetzt noch Fragen sind, bin ich da oder sagen Sie es schon. Bis dann. Wer vorauslesen möchte im Skript, einfach bis zum Stichwort Normalform, bis das zum ersten Mal kommt, das lohnt sich, sich das anzugucken.